Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Der US-amerikanische Außenminister vollzieht in diesen Tagen eine diplomatische Gratwanderung im Nahen Osten. Gestern in Kairo, heute in Jerusalem, morgen in Ramallah. Wir sprechen über Akte der Solidarität mit israelischen Wissenschaftlern und Juristen, die an die neue Rechtsregierung appellieren, keinen Regimewechsel zu vollziehen, das heißt die Demokratie nicht abzuschaffen. Weitere Themen sind die Verleihung des Ernst-von-Siemens-Musikpreises 2023. Der britische Komponist und Dirigent George Benjamin wird ihn erhalten. Und Amerikas Farben. Die Fondation Bayerle in Basel hat die erste europäische Einzelschau mit Werken des Malers Wayne Thiebaud eröffnet. Hochzeitstorten, Waffeleis und Sandwiches. Daran kann man sich satt sehen. 10 getötete Palästinenser in einem Flüchtlingslager am Donnerstag, 7 jüdische Opfer nahe einer Synagoge in Ostjerusalem am Freitag und weitere Angriffe durch Palästinenser wie auch israelische Siedler verschärfen die Situation in Jerusalem, in der Westbank und in Israel. In Tel Aviv gingen am Wochenende wieder Menschen auf die Straße, 60.000 etwa. Sie zündeten Kerzen für die Opfer an und forderten, dass die seit Dezember amtierende Regierung die Rechtsstaatlichkeit des Landes nicht weiter aushöhlt. Gleiches, wenn auch detaillierter und in scharfer Form, verlangen israelische Universitätspräsidenten und eine Gruppe von etwa 200 Juristen und Juristinnen. Am 22. Januar haben sie einen offenen Brief an die Regierung gerichtet. Der Publizist und Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, Meron Mendel, hat ein deutsches Solidaritätsschreiben auf den Weg gebracht und Unterschriften von Professoren, Institutsleitern und Wissenschaftlerinnen gesammelt. Guten Abend, Herr Mendel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Die israelischen Wissenschaftler und Juristen fürchten, dass das Regierungsbündnis von Benjamin Netanyahu das Land völlig destabilisieren könnte, dass vor allem die geplante Justizreform dazu führt, dass es keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt. Wenn es keine Gewaltenteilung mehr gibt, schreiben sie, dann brauchen wir nicht über Demokratie zu reden. Sehen Sie das Land auch an einem Wendepunkt stehen?
Das ist tatsächlich ein von die kritischsten und wichtigsten Zeiten in der Geschichte Israels seit der Gründung dieses Staates. Nämlich jetzt steht wirklich zur Debatte, ob dieser Staat weiterhin nach 75 Jahren eine Demokratie bleibt oder eine, praktisch ihre demokratische Kern ausgeholt wird, dadurch, dass die Regierung zwar die Mehrheit eine unbegrenzte Macht bekommt, und jede andere Instanzen, vor allem die Instanzen des Justiz, des oberste Gericht, praktisch für nichtig erklärt. Und dann werden wir in der wirklich absehbaren Zeit sehen, dass Israel eine Art von Demokratie, wie wir kennen, aus Ungarn, Polen oder der Türkei sein wird.
Wird denn von der Regierung überhaupt ernst genommen, dass eine so große Zahl von Juristen sich nun warnend äußert?
Also es kommt darauf an, wie stark und wie breit dieser Bündnis sein wird. Also dann sind verschiedene Kräfte, die zusammenkommen innerhalb von Israel und vor allem aber auch die brauchen die Unterstützung aus der westlichen Welt. Die Tatsache, dass alle israelischen Universitäten, übrigens auch inklusive eine Universität in den besetzten Gebieten liegt, alle einhellig der Meinung sind, dass diese Justizreformen gefährlich für die Zukunft Israels sind, das hat schon ein Gewicht. Und auch, dass wir gesehen haben, dass Zehntausende von Israelis auf die Straße gehen. Es gab noch einen Brief von den 300 führenden Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen des Staates gegen die Regierung. Also das sieht man, dass doch eine erhebliche Zahl von Kritikern da zusammenkommen. Und das wird aber sehr, sehr bald entschieden, weil die Regierung hat in der kürzesten Zeit, innerhalb von 4 Wochen, wirklich sehr umfassende Justizreformen auf den Weg gebracht. Und deswegen, es kommt wirklich sehr, sehr darauf an, dass man jetzt und schnell agiert innerhalb von Israel und vor allem aber, wenn wir können, von außen diese liberale Kräfte in Israel auch unterstützen und sie zu stärken.
Welche Konsequenzen fürchten denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Juristen, die Universitätsrektoren, die sich zusammengeschlossen haben, für ihre Arbeit in Israel?
Ja, die Konsequenzen sind wirklich sehr, sehr massiv. Also wir reden davon, dass die Minderheitsrechte in Israel eingeschränkt werden. An allererster Stelle natürlich der palästinensische Minderheit, aber auch von der LGBTIQ-Community. Wir reden um die Einschränkung der Wissenschafts- und Redefreiheit. Wir reden über die Abschaffung der öffentlichen rechtlichen Sendungen de facto. Also dass die dann reden wir eigentlich, dass die Zivilgesellschaft, die NGOs werden auch stärker unter Druck geraten. Also das sind alle Maßnahmen, die wir kennen auch von anderen Ländern auf der Welt, wo die Demokratie in sehr kurzer Zeit durch autoritäre Regime auch gedrosselt wurde. Und kann man sagen, dass Netanyahu-Regierung hat dieses Drehbuch sehr gut einstudiert. Und deswegen kann diese Regierung in wirklich sehr kurzer Zeit genau diese Maßnahmen jetzt auf den Weg bringen.
Können Sie sich vorstellen, Herr Mendel, dass die Intelligenz abwandert, weil sie in einem demokratiefernen Land für sich keine Zukunft mehr sieht?
Das sind die wirklich sehr reale Warnungen, dass auch in den benannten Briefen stehen, also dass so eine Art von Brain Drain. Wir reden davon, dass auch der Hightech-Sektor, dass Israel sehr stark finanziell auch aufrecht hält, auch abwandert in anderen Ländern. Wir sehen schon jetzt, dass das große wirtschaftliche Unsicherheit durch diese Reformvorschläge spürbar ist. Sie sind auch einige Hightech-Firmen, die ihr die Gelder aus israelischen Banken in Ausland verlegt haben. Also das sind alle sehr reale Gefahren. Und deswegen, das ist auch paradoxerweise auch die Hoffnung, dass gerade solche wirtschaftliche, also sehr verheerende wirtschaftliche Konsequenzen doch der Netanyahu-Regierung davon abhalten, mindestens Teil dieser Reformen auf den Weg zu bringen.
Nun haben ja israelische Geisteswissenschaftler immer wieder unter Boykottforderungen und auch Maßnahmen des BDS gelitten. Isolation, das weiß man, ist einfach tödlich für Forscher. Die Angst ist berechtigt, nun von zwei Seiten aufgerieben zu werden, denke ich mir, im Land nicht mehr genug Unterstützung zu bekommen. Und ins Ausland kann man dann auch nicht, weil man als Vertreter eines Landes gesehen wird, dass die Demokratie nicht genug achtet. Also die sind wirklich in der Klemme, die Wissenschaftler dort in Israel.
Ja, das ist genau das Problem. Also da sieht man, dass diese Boykott-BDS-Bewegung genau in die Hände spielt von den Extremisten auch auf der israelischen Seite, von der Netanyahu-Regierung und seinen rechtsextremen Ministern. Sie haben als Ziel die Wissenschaft in Israel, die liberale Kräfte zu unterdrücken, ihre Meinungsfreiheit einzuschränken. Und wenn genau diese Menschen in Ausland kommen, werden sie von der BDS-Bewegung boykottiert. Und das ist eine nicht nur tragische Situation für diese Menschen, das ist auch genau führt dazu, dass die liberale Kräfte in der israelischen Gesellschaft immer schwächer werden. Und unser Aufruf genau geht in die andere Richtung. Es geht darum, liberale Kräfte in der israelischen Gesellschaft zu unterstützen, sie zu ermutigen, weiter Widerstand zu leisten gegen den Versuch, die Meinungsfreiheit in Israel einzuschränken.
Es gibt ja sicherlich auch religiöse Dozenten, Dozentinnen an israelischen Hochschulen. Wie viel Einfluss haben sie?
Also das ist wirklich das Erfreuliche in dem im Aufruf der israelischen Universitäten, dass wirklich von allen Universitäten, inklusive beispielsweise eine religiöse Universität, unterschrieben wurde. Das zeigt, dass der Wunsch zur Wissenschaftsfreiheit, zur Meinungsfreiheit nicht nur bei der weltlichen, säkulare Teil der Gesellschaft ist, sondern das ist ein Thema, die für einen Großteil der israelischen Gesellschaft, die aktuell durch eine Konstellation von einer Regierung, der durch, vor allem durch die rechtsextreme Kräfte dominiert wird, und zum anderen auch durch die Situation, es gibt einen Ministerpräsident, der vor Gericht steht und hat natürlich ein privates Interesse daran, die israelische Justiz so schnell wie möglich abzubauen und sich selbst aus der Justiz zu retten und vom Gefängnis zu retten.
Ihre Liste mit Unterschriften, Herr Mendel, zählt gegenwärtig weit über 20 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen. Vermutlich werden sich in den nächsten Tagen noch sehr viel mehr melden. Micha Brumlik hat jetzt schon unterschrieben, Heinz Bude von der Universität Kassel, Ute Frevert, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Susan Neyman vom Einstein-Forum. Das sind alles große Namen.
Genau, also wir haben, das sind dann diese sogenannten Erstunterzeichner. Wir haben tatsächlich nur knapp mehr als 20 führende Wissenschaftler in Deutschland angefragt, die bereits viele Kooperationen mit israelischen Wissenschaftlern und israelischen Universitäten unterhalten. Es ging nicht darum, so viel wie Leute zusammenzubringen, sondern wirklich dann hier eine moralische Stimme laut zu machen und vor allem diese Brücke, die schon gibt, zwischen der deutschen Wissenschaft und israelischer Wissenschaft hinzuweisen, auf die zahlreichen Kooperationen in der Wissenschaft, sei es in Medizin, in Hightech, in den Sozialwissenschaften, in Geschichtsforschung. Und diese Kooperationen und diese Zusammenarbeit darf nicht durch die neuen Maßnahmen der israelischen Regierung beeinträchtigt werden.
Es bräuchte jetzt bestimmt noch mehr verstärkt internationale Konferenzen, zu denen Israelis eingeladen werden. Auch Stipendien, denke ich mir, für die jüngere Forschungsgeneration. All das wäre sehr gut. Israelische und deutsche Wissenschaftler wenden sich gemeinsam mit Petitionen gegen die Rechtsregierung in Israel über das, was für sie wie die Gesellschaft insgesamt auf dem Spiel steht, habe ich mit Meron Mendel gesprochen. Er leitet die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Besten Dank, Herr Mendel.
Gerne.
Gefüllte Eistüten auf Tellern, drapierte, bunt verzierte Cupcakes und mehrstöckige Hochzeitstorten. Das waren Motive, die der US-Amerikaner Wayne Thiebaud immer wieder variiert hat. Und natürlich sind sie Teil der Ausstellung in der Fondation Bayerler. Im Dezember 2021 ist der Maler mit 101 Jahren gestorben. In den USA sind seine Bilder in den wichtigsten Sammlungen vertreten. Die Schau in Basel ist tatsächlich die erste ihm gewidmete Einzelschau im deutschsprachigen Raum. Und deshalb hat die Kunstkritikerin Laura Helena Wurth nicht lange überlegen müssen. Sie ist nach Basel gefahren, um sich 65 Werke von Wayne Thiebaud anzuschauen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wayne Thiebaud wurde 1920 in Arizona geboren. Aufgewachsen ist er in Long Beach, Kalifornien. Wie kam er zur Kunst?
Also das war eigentlich so, dass er sich eigentlich als Cartoonist wahrgenommen hat Zeit seines Lebens. Er war dann 1936 in der Trickfilmabteilung bei Walt Disney, also 16-jährig, und hat dort eben gelernt, wie man die Mickey Maus zeichnet. Im Zweiten Weltkrieg hat er dann Plakate entworfen, Wandbilder und war unter anderem für eine Comicreihe an einem Militärstützpunkt, wo er stationiert war, verantwortlich und hat anschließend als Gestalter für Werbeabteilungen und als Bühnenbildner gearbeitet, aber hat nebenbei auch immer in Restaurants gejobbt und Aushilfsjobs gehabt. Das ist wichtig wegen der Cupcakes. Und bis 1953 hat er ein Kunststudium dann nochmal absolviert in San Jose an der State University und an der California State University, die ihn befähigt haben, als Dozent tätig zu sein. Und das ist eine ganz wichtige Tätigkeit in seinem Leben, weil die ihm unter anderem ermöglicht hat, eben diese Kunst zu machen, ohne sich Sorgen um seine Existenz machen zu müssen. Und der ist aber dann doch ein sehr erfolgreicher Künstler geworden in den USA. Er hat 94 die National Medal of Arts bekommen, des amerikanischen Kongresses, also eine große Auszeichnung. Und ja, bis auf wenige Ausnahmen ist er in Deutschland bis jetzt kaum zu sehen gewesen. Also auf der Documenta 572 war er, aber ja, eine der wenigen Ausnahmen.
Nun sind die Bilder, die von ihm wahrscheinlich sofort und besonders ins Auge stechen, solche mit Kuchen und Gebäck. Man könnte das kurzerhand ja als gefällige Konsumkultur abtun. Ist es mehr? Und wie kam er zu diesen Motiven?
Das ist eine total schöne Geschichte eigentlich, weil er so Anfang der 50er Jahre mit seinen Studierenden eben als Dozent in New York war. Und er war davor auch schon mal da und hatte so Kontakt in die Kunstszene und war dann bei Willem de Kooning im Studio. Er hat dann, was macht man so, wenn man mit seinen Studierenden in der Stadt ist, dann ruft man Künstler an und fragt, ob man da mal gucken kann, was die so machen. Und Kooning, damals schon sehr erfolgreich, saß dann mit ihm in seinem Atelier und die beiden tranken Tee und Kooning sagte so, warum malst du eigentlich? Und er sagte, naja, also weil ich liebe das sehr. Und Kooning gesagt, das reicht nicht. Man muss sich was raussuchen, was man wirklich liebt, wovon man wirklich überzeugt ist und vor allem was, wo man dabei ist, wo es einem egal ist, ob man damit Erfolg hat oder nicht. Und das hat Kooning mitgenommen nach Kalifornien und hat sich überlegt, okay, was mache ich denn da eigentlich? Und hat angefangen, eigentlich von der geometrischen Form des Kuchens auszugehen. Das heißt, er hat ein Dreieck, den Kuchen, auf einen Kreis, den Teller gemalt. Darum ging es ihm eigentlich am Anfang. Und er hat in dem Moment gemerkt, oh je, ich male hier Kuchen, aber ich habe so einen Spaß daran, ich will das gar nicht lassen. In dem Moment dachte er, das war's. Ich werde nie ernst genommen auf dem Kunstmarkt, aber war ganz erleichtert. Er hat den Dozentenjob, also kann er weiter so viel Kuchen malen, wie er will. Und absurderweise hatte er damit tierischen Erfolg. Es gab sofort eine Ausstellung in der New Yorker Galerie, die ausverkauft war. Das MoMA hat was gekauft. Nachdem das passiert ist, hat er sich aber eigentlich Personen zugewandt. Also danach, nachdem es funktioniert hat, hat er sich weiterentwickelt, was auch für ihn ganz wichtig war, was man aus dem Katalog, der auch zur Ausstellung hört, erfährt.
Kann man seine Malerei vielleicht auch als typisch amerikanische Kunst ansehen?
Sie ist auf jeden Fall aus einer tief in Amerika verwurzelten Kultur entstanden. Also sie kann auch, obwohl er sich da wirklich immer geweigert hat, durchaus in Teilen der Pop-Art zugerechnet werden. Er ist in Sao Paulo auch mal mit Andy Warhol ausgestellt worden. Aber in so einer Malertradition kann man ihn tatsächlich eher in der Tradition zu Edward Hopper sehen, gerade wenn es um Menschen geht, die er malt. Das sind dann so verlorene Gestalten, wo man sich immer fragt, was ist denen gerade eigentlich passiert? Haben die gerade im Lotto gewonnen oder sind die verlassen worden oder was machen die da eigentlich? Und Thibaut hat aber auch mal gesagt, dass es ihm, wenn er Menschen malt, auch immer darum geht, dass man denen nicht ansieht, was die noch vorhaben oder was die gerade gemacht haben, sondern dass es wirklich um den Moment geht. Und da merkt man auch, dass es ihm viel eher um eine Abstraktion und um die Farbe in seinem Werk geht, als jetzt um den speziellen Cupcake. Also das sieht man wirklich, wenn man sich die Glasur dieser Cupcakes anguckt, dass das Weiß so richtig sahnedick aufgetragen. Und speziell verwurzelt auch nochmal und speziell spannend und eben auch über diese Bilder von Kuchen und Süßwaren hinausgehen, sind die Bilder, die er so in den 70ern dann auch in San Francisco gemalt hat und bis in die 90er, wo er sich mit der Stadt beschäftigt. Da klappt er dann nämlich die Perspektive komplett um. Also diese Straßen sind plötzlich so steil, dass sie eigentlich eindimensional sind wieder. Und das ist ganz interessant, weil wenn wir heute uns eine Stadt angucken und dort Wolkenkratzer drin sehen, dann ist das für uns natürlich ganz normal. Damals hat sich die Stadt und das Prinzip Stadt natürlich auch stark verändert. Und deswegen sind die Bilder gerade aus einer Perspektive heute total interessant. Er hat sich eben dann auch immer weiterentwickelt und hat eine Serie gemacht bis 2013. Da geht es um Wasserstellen, wenn man so möchte. Da geht es um Teiche und Flüsse, geflutete Landschaften. Da löst sich das dann wirklich alles komplett in Farbe auf. Also in dem Sinne ist er schon wirklich sehr in der amerikanischen Landschaft und Kultur verwurzelt.
Wayne Thiebaud ist 2021 gestorben. Er hatte ein sehr langes Leben. War die Ausstellung in Basel schon länger geplant oder war der Tod des Künstlers der Auslöser für die Entscheidung, ihn umfassend zu präsentieren?
Nee, die Ausstellung war schon ziemlich lange geplant. Er ist schon sehr lange auch in der Sammlung dort vertreten. Er wusste von der Ausstellung, er hat sich sehr gefreut. Die Fondation Bayerler hat einen ganz rührenden Film mit ihm gemacht. Er war nämlich auch in Basel, wo sie ihm immer wieder so Brocken quasi hinwerfen, zu denen er dann was sagt. Also, und dann wird ihm gesagt, Kreativität. Dann sagt er, Kreativität ist eine, traut er nicht über den Weg, ist eine ganz mysteriöse Sache. Und man sieht da wirklich einen sehr gut gelaunten alten Mann. Und der hat auch wirklich bis ganz zum Schluss noch gemalt, ist jeden Tag ins Atelier gegangen und man merkt diese Freude am Malen auch diesen Bildern an. Deswegen macht diese Ausstellung auch nochmal besonders viel Spaß.
Die Fondation Bayerler in Basel hat die erste europäische Wayne Thiebaud Werkschau eröffnet. Bis zum 23. Mai kann man dort zwischen Sahnetorten und Cupcakes umhergehen. Für Fazit hat Laura Helena Wurth ihre Eindrücke und die Bedeutung von Thiebauds Kunst beschrieben. Dafür danke und einen guten Abend noch.
Dankeschön.
Ob es um die Rückgabe von aus ehemaligen Kolonien geraubten Kulturgütern geht oder um die Restitution von Kunst an die Nachkommen einst enteigneter oder zum Verkauf gezwungener jüdischer Sammler und Privatpersonen, die Provenienzforschung ist eine riesige Aufgabe. Ethnologische Museen und Kunsthäuser sind damit beschäftigt, aber auch kleinere Museen. Vielen fehlt allerdings für das Recherchieren der Herkunft von Objekten Geld, auch Zeit und gelegentlich leider auch das Problembewusstsein. Um Expertise weiterzugeben, hat die Sächsische Landesstelle für Museumswesen am Montag, also heute, zu einem Austausch nach Leipzig eingeladen. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war dort.
Rund 400 private Museen gibt es in Sachsen, viele davon mit nur wenigen Mitarbeitern. Die Herkunft des eigenen Bestands zu prüfen, hat häufig nicht die oberste Priorität.
Natürlich ist man dort mit sehr beschränktem Personal, mit sehr beschränkten Mitteln in vielen kleinen Museen nicht so weit wie in großen, was weiß ich, Gemäldegalerien.
Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer leitet das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Es unterstützt im Auftrag der Bundesregierung Museen und andere Kultureinrichtungen dabei, die Herkunft von Kunstwerken zu klären. Neben Gemälden und Kunstgegenständen, die im Nationalsozialismus enteignet oder unter Zwang verkauft worden sind, werden auch Objekte aus dem kolonialen Kontext zunehmend kritisch betrachtet. Kleinere Museen sind damit oft überfordert.
Genau deshalb findet ja auch heute diese Veranstaltung statt, um auch kleinere Museen zu motivieren. Heimatmuseen, kleine kulturgeschichtliche Museen, die gar nicht daran denken, dass das für sie auch ein Thema ist, die Provenienzforschung, und die zu motivieren, zumindest mal einen Erstcheck zu machen, zu prüfen, ob in ihren Beständen es Probleme geben könnte, auf die man dann genauer schauen muss.
Kleinere Museen schrecken davor bisher oft zurück. Die Herausforderungen sind groß. Bestände sind teilweise schlecht oder gar nicht inventarisiert, Archive unsortiert, es fehlt Personal. Auch die Sorge, Sammlungsstücke zurückgeben zu müssen, spielt eine Rolle.
Da gibt es eben von Fall zu Fall auch Museen, die dann einfach nichts tun und abwarten. Aber das wird weniger. Und eine Sensibilität für diese Problematik, die ist auf jeden Fall vorhanden und die nimmt auch zu.
Beobachtet Thomas Rudert, Provenienzforscher bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Rahmen eines Projekts berät er private Museen zu Verdachtsfällen in deren Beständen. Vorreiter ist Brandenburg. Dort gibt es schon seit 10 Jahren ein ähnliches Beratungsangebot, erklärt Alexander Sachse vom Museumsverband des Landes Brandenburg.
Wir stellen den Antrag für die Fördermittel. Wir suchen Forscherinnen und Forscher, die dann in den Museen sich die Sammlungen angucken und die Hausarchive angucken. Und am Ende gibt es dann einen Abschlussbericht, der dann im günstigsten Fall dann eben auch zu Restitutionen, Rückgaben oder fairen und gerechten Lösungen mit den eigentlichen Eigentümern der Objekte führt.
In Brandenburg seien inzwischen nahezu alle Museen, die Verdachtsfälle gemeldet haben, stichprobenartig geprüft worden. Fast immer konnten dabei auch Werke als problematisch identifiziert werden. Die anfängliche Skepsis bei den Museen habe dennoch nachgelassen.
Weil wir auch den Museen erklärt haben, dass Provenienzforschung ja eine Sammlung nicht ärmer macht, sondern ehrlicher. Das muss man einfach mal auch so klar sagen. Es ist eigentlich eine Grundaufgabe auch der Museen, sich damit zu beschäftigen, wo kommen die Objekte her, die ich in der Ausstellung habe oder die ich im Depot habe. Sind die vielleicht unrechtmäßig erworben? Und wenn es so ist, ist es immer für das Renommee des Hauses viel besser, darüber zu sprechen, als unter den Teppich zu kehren. Es kommen am Ende wahnsinnig spannende Objektgeschichten raus.
So sieht es auch Wiebke Glöckner, die Leiterin des Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau bei Zwickau. Große Teile der kommunalen Gemäldesammlung gehen auf eine Schenkung des Dresdner Mäzens Paul Geipel zurück.
Wir haben halt diesen Verdachtsmoment gehabt in der Sammlung und wir waren uns bewusst, dass Geipel also auch nach 1933 im Kunsthandel angekauft hat, waren uns also auch dieser Verantwortung bewusst.
Seit 2 Jahren untersucht ein Historiker die Sammlung. Finanziert wird die Forschung größtenteils vom Zentrum Kulturgutverluste. Doch auch der Stadtrat musste zustimmen, was nicht ganz einfach war.
Es war so eine gewisse Skepsis, aber die Mehrheit steht dahinter. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
Problembewusstsein schaffen, auch das ist ein Ziel der Leipziger Tagung. Weniger bekannt als NS-Raubkunst ist die Enteignung von Kunst in der DDR. Teilweise wurden gezielt Steuerverfahren gegen Kunstsammler eingeleitet, um deren Sammlungen zu beschlagnahmen. Auch Kunstbesitz sogenannter Republikflüchtlinge landete teilweise im Museum. Dazu kommen Objekte der sogenannten Schlossbergung, der Enteignung von Adelsfamilien unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, erklärt Thomas Rudert.
Im Zusammenhang mit der Bodenreform, die ja Immobilien galt, in dem Zusammenhang sind Tausende von Objekten enteignet worden und auch buchstäblich Tausende von Objekten in die staatlichen Kunstsammlungen Dresden gekommen. Wir haben einen Teil davon, der für uns museal nicht so wertvoll war, an kleinere Museen in den 60er Jahren ausgeliehen. Und da sind die heute noch. Sodass wir also sozusagen auch kleinere Museen so einen Bodenreform Schlossbergungsobjekte haben.
Über die staatliche DDR Kunsthandels GmbH haben so enteignete Objekte vermutlich auch ihren Weg in den Westen gefunden.
Da fehlt noch ganz viel an Wissen über Akteure, wo die Objekte tatsächlich gelandet sind, in privaten Sammlungen, möglicherweise in öffentlichen Museen. Also da ist durchaus noch Forschungsbedarf.
Provenienzforschung sei eben eine Daueraufgabe, die Museen auch dauerhaft finanzieren müssten, sagt der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer.
Alexander Moritz berichtete von einem Austausch zwischen Wissenschaftlern und Museumspraktikern in Leipzig. Ziel ist es, kleine Museen dazu zu bringen, sich um die Geschichte der in ihnen aufbewahrten Objekte zu bemühen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter für uns.
Deutschland und Chile wollen mit einer Gedenkstätte gemeinsam an die Opfer der früheren Sektensiedlung Colonia Dignidad erinnern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und der chilenische Präsident Gabriel Boric bei ihrem Treffen in Santiago de Chile. Effi Seibert.
Scholz sagte, er wünsche sich, dass dies ein Ort der Erinnerung sein sollte. Chiles Präsident Gabriel Boric sagte, er schätze ausdrücklich die Bereitschaft Deutschlands zur Wahrheitssuche beizutragen. Die Colonia Dignidad war eine deutsche Enklave in Chile, die während des Pinochet-Regimes als geheimes Internierungslager diente. Colonia-Gründer Paul Schäfer setzte mehr als 300 Menschen Zwangsarbeit, psychischer Manipulation und sexuellem Missbrauch aus. Viele Anhänger waren ihm aus Deutschland nach Chile gefolgt.
Die Berlinale zeichnet in diesem Jahr die französische Kamerafrau Caroline Champetier aus. Wie die Festspielleitung bekannt gab, soll die 68-Jährige die Berlinale Kamera bekommen. Champetier habe mit ihrem außergewöhnlichen Werk die Sichtweise einzigartiger Filmschaffender mitgestaltet und einen Spannungsbogen zwischen der Nouvelle Vague und der jüngeren Generation erzeugt, hieß es. Champetier drehte Filme wie Annette, Von Menschen und Göttern und Hannah Arendt. Sie arbeitete unter anderem mit dem französischen Regisseur Jean-Luc Godard. Die Schlagzeugerin Vivi Vasileva erhält den Leonard Bernstein Award. Er wird im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Vasileva startete ihre musikalische Ausbildung an der Geige, wechselte aber bald zum Schlagzeug. Mit 13 war sie jüngstes Mitglied im Bundesjugendorchester. Inzwischen leitet die 29-Jährige ihr eigenes Schlagzeugensemble. In Paris gewann Vasileva Preise bei einem internationalen Marimba-Wettbewerb. Außerdem war sie die jüngste Halbfinalistin beim ARD-Musikwettbewerb. Die US-Schauspielerin Lisa Loring ist tot. Der einstige Kinderstar der amerikanischen Fernsehserie The Addams Family aus den 1960er Jahren habe einen tödlichen Schlaganfall erlitten, sagte ihre Tochter dem Branchenblatt Variety. Loring wurde 64 Jahre alt. Die Schwarz-Weiß-Serie wurde ab den 1970er Jahren auch in Westdeutschland gezeigt.
Das war Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten. Am Hamburger Thalia Theater sind die Lessing-Tage eröffnet worden. Mit internationalen und nationalen Gastspielen sowie hauseigenen Thalia-Produktionen. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das gegenwärtig wichtigste Thema. Aber wie lässt sich im Theater die Alltäglichkeit von Zerstörung und Vernichtung tatsächlich zeigen? Michael Lages hat in Hamburg unter anderem einen Totentanz miterlebt, eine musikalische Performance, die das Zentrum zeitgenössischer Kunst aus Kiew nach Hamburg brachte. Unterstützt von Kulturinstitutionen in Frankreich, der Schweiz und Luxemburg reist es derzeit durch Europa.
Schon Fast Forward, das Dresdner Festival für junge Regie in Europa, hatte vor 2 Monaten diese Herausforderung gesucht, mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zu kooperieren, die in Kiew und anderen ukrainischen Städten die Bombennächte in verschiedenen Bunkern und Kellern verbringen. Nach Dresden wurden sie Mitte November noch per Internetstream übertragen. Eine Nacht im Bunker, im Bomb Shelter, hat in Hamburg nun das Zentrum zeitgenössischer Kunst aus Kiew herbeizuimaginieren versucht, mit dem Publikum auf Matratzen verteilt, in den Räumen und auf den Bühnen der Thalia Spielstätte in der Altonaer Gaußstraße, mit immer neuen Interventionen zwischendrin aus Musik, Performance und Video. Mit dem Danse Macabre, erarbeitet vom Team um Vlad Troitsky, dem Leiter des Zentrums, versuchte zudem ein 6-köpfiges Frauenensemble Schmerz und Schrecken des Krieges zu beschwören. Eine kleine Stadt steht da auf der Bühne. Beleuchtete Häuserfassaden sind an Koffern befestigt. Per Knopfdruck lässt sich das weiße Licht hinter den Fensterkreuzen auf roten Feuerschein umschalten. Bald nehmen die Frauen die Rahmen mit den Fassaden ab und schichten sie zu einer Art Scheiterhaufen auf, mitten im Instrumentarium der Band rechts auf der Bühne. Und fast nur die übrig gebliebenen Koffer bleiben dem Ensemble, um all die Unerträglichkeit des Krieges zu zeigen, alles zwischen Flucht und Tod. 2 Koffer übereinander mit ausgefahrenem Zugträger können einen Panzer markieren. Und wenn die Frauen die Koffer später aufklappen, finden sich schön geschmückte Totenschreine darin. Einer aus dem Sextett spricht gelegentlich Text aus dem Buch Hiob, der ersten großen Leidensgeschichte im Alten Testament. Meist sehr einsam und verlassen sitzt auch noch eine einfache kleine Puppe mitten im Bild. Und wenn sie nicht musizieren und singen, erzählen die Frauen Geschichten vom Krieg, von Flucht und Vergewaltigung und Tod. All das geht gehörig an die Nieren und unter die Haut, ähnlich schmerzhaft wie zuvor am Thalia-Theater schon Der Wiech. Der ukrainische Autor Bohdan Pankruchin hatte gemeinsam mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikov eine Kriegsüberschreibung von Nikolai Gogols Geschichte von der mythischen Figur mit dem tödlichen Blick erarbeitet. Auch diese Inszenierung ist jetzt Teil der Lessing-Tage. Und schon hier war ja klar, wie begrenzt das Bemühen bleiben muss, das Leid zu zeigen. Uns Nicht-Betroffene, vor allem die Älteren und Ältesten im Publikum, lässt womöglich jenseits aller dokumentarischen Erzählung von Schrecken und Schmerz, Gewalt und Tod vor allem diese Sirene erschauern. Was die ankündigt, weiß der eine und die andere durchaus noch. Die Lessing-Tage suchen und finden in den Tagen seit der Eröffnung tatsächlich beides. Ziemlich authentische Wirkungen wie im Bomb-Shelter und im Danse Macabre, aber auch die Abgründe im literarischen Streit und Diskurs. Albert Camus hatte Dostojewskis Dämonen ja tatsächlich verdichtet zum Gefecht der Gedanken. Und Regisseurin Jette Steckel gelingt eine aufregende Inszenierung. Das sensationelle Hamburger Ensemble entwickelt jetzt den Konflikt um die Revolte hin bis zur tödlicher Konsequenz.
Was wollen Sie? Worauf warten Sie? Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist.
Weg mit der Welt, wie sie ist, weil sie nicht mehr funktioniert. Weg mit dem Menschen, wie er ist, weil er die Ressourcen des eigenen Überlebens zerstört. Weg auch mit dem eigenen Ich, weil nur in dessen Vernichtung totale Freiheit zu erreichen ist. Niemand stellt die allerletzten Fragen so klar und konsequent wie Albert Camus mit Fjodor Dostojewski. Wer hätte denn geahnt, dass diese Fragen jemals wieder so drängend und zwingend werden und heute von Neuem das Unterste zu Oberst kehren könnten, auch in den Bombennächten von Kiew.
Michael Lages, er hat für uns die Lessing-Tage besucht, die in Hamburg begonnen haben. Der Ernst von Siemens Musikpreis ist eine begehrte und mit 250.000 Euro zudem hochdotierte Auszeichnung. Gegenwartskünstler, die mit ihm geehrt werden, dürfen sich fühlen, als wäre ihnen der Nobelpreis der Musik verliehen worden. Auch die Inszenierung ähnelt ein wenig der Vergabepraxis der Nobelpreise. Es gibt Sperrfristen, die Musikwelt wartet gespannt und natürlich werden nur hochkarätige Musikschaffende ausgezeichnet. Wir dürfen jetzt schon verraten, dass am 31. Januar bekannt gegeben wird, dass der Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung 2023 an den britischen Komponisten und Dirigenten George Benjamin geht. Bei mir im Studio ist Rainer Pöllmann, ein ausgewiesener Kenner neuer Musik und Redakteur im Deutschlandfunk Kultur. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat Sie die Wahl George Benjamins überrascht?
Ich hatte bei meiner privaten Tippliste George Benjamin jetzt nicht unbedingt auf der Liste, aber eigentlich ist die Wahl nicht so überraschend, denn George Benjamin, der Künstler George Benjamin, liegt schon sehr deutlich im Beuteschema des Kuratoriums der Ernst von Siemens Musikstiftung. Ein etablierter Künstler, erfolgreich, weithin anerkannt, auch schon mit vielen Preisen bisher schon ausgezeichnet. Commander of British Empire ist er, Commander de l'Ordre des Arts et des Lettres in Frankreich und noch viele mehr. Also ein Künstler, der jetzt nicht unbedingt durch Widerspenstigkeit oder durch experimentelles Revoluzertum auf sich aufmerksam macht, der aber tatsächlich ein renommierter, ein anerkannter Künstler ist und geboren 1960, also jetzt 63 Jahre alt, im richtigen Alter, um es mal so salopp zu formulieren, auf dem Höhepunkt seines Schaffens formuliert die Stiftung, das mag man so sehen, obwohl er vor 10 Jahren das sicher auch schon war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, aber doch auch alt genug für einen Lifetime Award, der dieser Ernst von Siemens Musikpreis eben doch auch ist.
Was zeichnet seine Musik aus? Können Sie uns seine Musik ansatzweise beschreiben?
Da will ich nochmal das Komitee der Stiftung zitieren. Benjamins Musik sei eine Oase der Schönheit und Wahrheit. Das stimmt, würde ich sagen, wenn es auch vielleicht ein bisschen sehr nach 19. Jahrhundert klingt in der Terminologie. Aber die Schönheit der Klänge, das Prachtvolle, auch die Überzeugungs- und Überredungskraft von Musik, die rhetorische Kraft von Musik, das ist ganz sicher was, was George Benjamin seit seines Lebens und über alle Genres, über alle seine Werke und Entwicklungen hinweg fasziniert hat. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in seinem Oeuvre hauptsächlich Orchesterwerke oder aber großbesetzte Ensemblewerke zu finden sind. Er hat schon auch Kammermusik komponiert, aber das Orchester ist, glaube ich, schon sein Lieblingsinstrument im instrumentalen Bereich jetzt jedenfalls. Er hat da eine überragende Metierkenntnis, wie das im Musikerjargon so schön heißt. Also er weiß ganz genau, was er tut. Er weiß ganz genau, wie er diesen riesigen Apparat von mehr als 100 Musikern oft zu behandeln hat, um dann eben eine nuancenreiche und auch dramaturgisch klug konzipierte Musik zu erzielen. Es ist immer schwer, das auf wenige Sekunden auf einen kleinen Ausschnitt zu reduzieren, aber ich habe einen kleinen Ausschnitt aus einem Orchesterwerk mitgebracht. Duett heißt es, für Klavier und Orchester.
Thank you.
Also man hört schon, das ist Musik, die auf den Traditionen der Orchestermusik basiert. Musik von heute, zweifellos in ihrer Klangsprache, in ihrer Ausdrucksgewalt, aber eben keine, die das Orchester als Institution jetzt völlig umkehrt, sondern die sehr stark auf die Tradition sich bezieht.
Wir haben jetzt über sein kompositorisches Werk gesprochen und auch diesen kleinen Auszug gehört aus dem Duett für Klavier und Orchester. Geehrt wird aber auch der Dirigent George Benjamin. Hat er da erkennbare Vorlieben?
Ja, er liebt die klassische Moderne, das kann man glaube ich schon sagen. Er liebt die französische Musik ganz besonders, aber natürlich auch die englische, die britische. Er liebt Debussy, er liebt Messiaen, seinen Lehrer. Auch hier kann man sagen, er liebt das Schillernde, das Funkelnde, die glanzvolle Musik, die was hermacht und nicht unbedingt die karge Abstraktion, die es ja auch gäbe als Alternative dazu. Er ist wie als Komponist, so auch als Dirigent viel gefragt bei Institutionen und Veranstaltern und gerade in dieser Doppelrolle als Komponist und Dirigent, Composer in Residence, Artist in Residence, das kommt bei ihm ganz gut zusammen. Große renommierte Orchester dirigiert er bei neuen Musikensembles wie dem Ensemble Moderne oder der London Sinfonietta, ist er steter Gast. Und vor knapp 20 Jahren war er auch beim Deutschen Symphonieorchester Berlin Composer in Residence, 2018 dann bei den Berliner Philharmonikern in der Elbphilharmonie. Also man sieht, es gibt schon sehr, sehr viele George Benjamin-Schwerpunkte im europäischen Musikleben.
Es gibt ja, Rainer Pellmann, nicht nur diesen hochdotierten Hauptpreis, sondern auch 3 Förderpreise. An wen gehen die?
Die gehen an die Kroatin Sara Gleunaric, an Alex Paxton aus Großbritannien und an den US-Amerikaner Eric Wobbles. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Auswahl. 3 KomponistInnen, gut vernetzt, auch sie angebunden an Veranstalter und Ensembles. Keine ganz unbekannten KomponistInnen, aber eben schon noch Künstler, Künstlerinnen in einem Stadium, in dem sie einen solchen Förderpreis, eine Zeit lang hat man auf das Fördern verzichten, aber eigentlich ist es genau dass die auf einen solchen Förderpreis durchaus auch eben angewiesen sind. Und dann gibt's, das darf man auch nicht vergessen, ja noch eigentlich das Hauptpaket der Ernst von Siemens Musikstiftung, 3,7 Millionen Euro für Projektförderung, 120 Einzelprojekte, Kompositionsaufträge, Konzertfinanzierungen, Forschung. Immer stärker allerdings auch Leuchtturmförderung und eigene Projekte. Und da würde ich mal die kritische Anmerkung wagen, ist nicht alles über jeden Zweifel erhaben. Aber insgesamt ist gerade diese Förderpraxis eine extrem hilfreiche, unterstützende Rolle für das neue Musikleben, das anders aussähe, wenn es eben diese 3,7 Millionen nicht gäbe.
Der Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung 2023 geht an den Komponisten und Dirigenten George Benjamin. Überreicht wird ihm die Auszeichnung am 23. Mai in München. In der Tonart im Deutschlandfunk Kultur können Sie am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr ein Gespräch mit dem Dirigenten Kent Nagano hören. Er schätzt den Kollegen George Benjamin sehr, so wie auch Rainer Pöllmann, Musikredakteur im Deutschlandfunk Kultur. Schönen Dank.
Gerne.
Und Arno Ozzesek hat sich durch die Feuilletons vom 31. Januar gearbeitet. Hier seine Auslese.
Frage mal, haben Sie die neueste Staffel des RTL-Dschungelcamp gesehen? Nein? Okay, dann ergeht es Ihnen wie uns. Und darum hören wir uns jetzt mal gemeinsam an, was wir laut Süddeutsche Zeitung verpasst haben. Cornelius Pollmer feiert den Moment, als die deutsche Visagistin Jamila Rowe als Siegerin der Staffel auf einem Thron Platz nahm und weinend sagte, ich genieße diese Zeit, weil ich nicht einsam bin. Das war eine letzte Erinnerung daran, so Pollmer, was dieses Format so viel menschlicher macht, als es von desinteressierten Kritikern noch immer beschrieben wird. Hier war eine Frau mehr oder minder felsenfest davon überzeugt, nach Australien geflogen. Im Leben würde vermutlich kein allzu großes Glück mehr auf sie warten. Eine Frau, die ihre Einsamkeit weder versteckte, noch sich ihrer wortreich schämte. Und niemand anderes als diese Frau wurde nun vom Publikum umarmt. Für die Zuschauer ging sie stellvertretend den Weg aller, die das Leben hart gemacht hat, aber nicht hässlich. Und weil Pollmer wohl davon ausgeht, in der SZ für ein nicht restlos Dschungelcamp-affines Publikum zu schreiben, betont er, nirgendwo anders als im Dschungel hat man zuletzt Menschen so offen, selbstverständlich und ehrlich interessiert sich austauschen sehen über Transpersonen, Homophobie, auch über die Verheerungen der sogenannten Schönheitschirurgie. Vor einem Millionenpublikum wurde sehr respektvoll über diese Themen gesprochen und sehr anders jedenfalls als in den hochregulierten Nischendiskursen allgemeiner Studierendenausschüsse oder am subventionierten Stadttheater. Falls Sie ein Abo fürs Stadttheater haben, könnten Sie sich durch den SZ-Artikel durchaus aufgefordert fühlen, Ihren Kulturbegriff zu überarbeiten und im Senderverzeichnis Ihres TV-Geräts RTL aufzustöbern. Nur zu, das hätte nämlich auch den Vorteil, dass Sie die RTL-Serie Dünentod sehen könnten, die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dem Genre Nordseekrimi zugerechnet wird. Über den Hauptdarsteller Hendrik Dorin alias Tjaak Wolf bemerkt Oliver Jungen: Wettergegerbt und wortkarg hat er diesen unrasierten, wie das Land so das Jever blickt drauf. Weit raus übers Watt, ein freier Friese. Kurz, alles an Tjaak Wolf ist Klischee und es braucht wohl einen abgezockten Darsteller wie Dorin. Das nicht als Hemmnis zu begreifen, sondern als Chance. Tatsächlich lässt er sich nicht in die Defensive drängen. Letzteres ließe sich auch über die Serenik sagen. Die Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin lästert im Berliner Tagesspiegel über das hiesige Humordefizit, nicht zuletzt mit Blick aufs Dschungelcamp. Wer ins Reality-TV geht, muss hinnehmen, dass sein Äußeres eingeordnet und kommentiert wird. Ich habe das Verbrechen begangen, über Claudia Effenberg, die jetzt beim Dschungelcamp rausgeflogen ist, zu sagen, für Muttis in der Menopause wäre es doch ein toller Job, sich als Heizpilz auf die Terrasse zu stellen, wenn es mit der Dschungelkrone nicht klappt. Da ging der Shitstorm los. Wie kann man so ein absurdes Bild ernst nehmen? Ich bitte Sie. Darauf Nicks Bühnenpartner Jack Woodhead: Das ist doch nur ein netter Witz, kein bisschen gemein, total clean. Entgegnung Nick: So sehen das Engländer, aber nicht die Deutschen. Menopausenhumor im Tagesspiegel. Viel ernster, die Serenik's Kabarettkollege Gerhard Polt. Der 80-Jährige, der an den Münchner Kammerspielen in der gelobten Erblastkomödie Erschene Leich zu sehen ist, schimpft in der Tageszeitung Die Welt: In einer Gesellschaft wie der heutigen lebt der alte Mensch nicht gut. Man lebt nie gut, wenn man wenig Geld hat, aber im Alter besonders schlecht. Ich habe gelesen, dass Frauen im Schnitt 1000 Euro Rente haben. Im Schnitt. Man kann sich vorstellen, wie würdevoll das Alter dann ausschaut. Gar nicht nämlich. Wir haben viel recherchiert und das alles ist so entsetzlich, dass wir das gar nicht auf die Bühne bringen können. Zumindest nicht dokumentarisch. Das hält kein Mensch aus. Gerhard Polt in der Welt. Pardon übrigens, verehrte Freunde alteuropäischer Hochkultur, dass Sie heute zu kurz gekommen sind vor lauter Dschungelcamp, Dünentod etc. Aber unsere Auswahl folgt stets der Parole, die der SZ als Überschrift dient. Wir sind so frei.
Arno Otzesek hat die schöne Parole zusammen mit anderen Zitaten in der Presse vom 31. Januar gefunden.